Ja, ich möchte hier auch nochmal grüßen, wenn es einen kurzen Satz irgendwie von dem, was wir gerade gesungen haben, könnte eine Überschrift sein von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Lehr mich oder lehrt mich deine Jünger werden. Dass der Jesus mich an die Hand nimmt, wirklich irgendwie sein Jünger zu sein. Ich möchte eigentlich von dem, was wir betrachten im letzten von hinten anfangen, weil wenn ich von vorne anfangen würde, von dem, was zu dem Ziel treibt, wo das drauf ausläuft, das würde mein Herz viel zu sehr beschweren und ich könnte, glaube ich, da gar nicht mit anfangen. Ich möchte mit euch weitermachen und ich möchte mit euch einen Übergang schaffen von dem ersten Buch Samuel in das zweite Buch Samuel hinein. Und ich möchte mit euch ein paar Verse lesen aus 2. Samuel 2 ab Vers 1. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn: Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm: Ziehe hinauf. Und David sagte: Wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach: Nach Hebron. Da zog David dort hinauf und auch seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau des Nabals, des Karmeliters. Auch seine Männer, die bei ihm waren, ließ David hinaufziehen, jeden mit seinem Haus. Und sie ließen sich in die Städte Hebrons nieder. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Und dann berichtete David die Männer von, lassen wir das erstmal, vielleicht gucken wir da gleich noch weiter rein. Ich würde dann gerne in das 5. Kapitel übergehen. Das sind ungefähr 7 Jahre später, wo wir lesen im Vers 1. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sie sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld hinausführte und wieder heimbrachte. Und der Herr hat zu dir gesprochen: Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und der König schloss vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron, und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. 40 Jahre lang war er König. In Hebron war er 7 Jahre und 6 Monate König über Juda, und in Jerusalem war er 33 Jahre König über ganz Israel und Juda. Wenn wir uns diese Begebenheit anschauen, wie ein Wendepunkt wirklich da ist, auch in dem Volk Israel, dass David zum König wurde zuerst über Juda und dann über Israel, denke ich, ist das was ganz Einmaliges und Einzigartiges, was wir in der Geschichte finden und was es dann, glaube ich, nur noch einmal gibt. Und das ist halt, wenn Menschen sich der Herrschaft Gottes unterstellen und des Herrn Jesus unterstellen. Ich denke, das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, wenn wir auf den David gucken, wollen wir auf der einen Seite gucken, wie Gott mit ihm sein Leben geführt hat, aber wir wollen uns auf der anderen Seite auch gucken, wo der David uns ein Vorbild ist, in dem wie er gelebt hat und was er getan hat auf unseren Herrn und Heiland. Und ich glaube, wir können die beiden Bilder, auch wenn sie sich manchmal überschneiden, unterscheiden und in der Anwendung auch unterscheiden auf unser Leben. Wenn ich von Kapitel 5 aus gucke, und wir haben uns schon andere Begebenheiten angeguckt beim David, die eher ja eine finstere Zeit waren im Volk Israels, sind es dazwischen irgendwie 4 Kapitel, die liegen, die schon sehr erschreckend sind, wenn man die liest. Und ich hätte auch keine Freimütigkeit, die so hier vorzulesen. Und doch haben sie unheimlich so geredet zu mir und zu meinem Leben und zu meinem Herzen. Was hat die Menschen in Juda bewogt, hinzukommen und zu sagen, David, sei du unser König? Was hat nachher das ganze Volk Israel bewogen und zu dem David hinzukommen, sei du unser König? Und was hat dich bewogen, zu deinem Herrn und Heiland hinzukommen und zu sagen, übernimm du die Herrschaft über mein Leben? Wir sehen schon ganz kleines Bild und ich möchte einen ganz kleinen Rückblick noch machen mit dir auf das Leben des Davids und ein ganz kleines Bild von dem, wer der David ist, merkte man hier schon. Wir haben das letzte Mal gesehen, der David war erst mit 400, nachher mit 600 Leuten unterwegs, die ihm nachgefolgt waren. Das waren Menschen gewesen, ja, die irgendwie eher in der Gesellschaft so die Ausgestoßen oder eher Verachteten waren, die nichts mehr hatten, die kein Ansehen hatten. Und die haben sich den David schon viel vorher angeschlossen. Und wenn wir sehen, was für ein Herr der David ist, dass er sich in den Schritten, die zu gehen sind, doch ganz abhängig macht von seinem Herrn und von seinem Gott. Dass er Gott fragt und sagt, soll ich in die Städte Judas hinaufziehen? Der Herr sprach, zieh hinauf. Und David fragt dann nochmal, wohin soll ich hinaufziehen? Und Gott sagt zu ihm in Hebron. Er stand mit seinem Leben und dem, was er tat, in einem Zwiegespräch mit seinem Gott. Und er tat die Dinge nicht aus seinem eigenen Willen heraus, sondern aus dem, dass er sich abhängig machte, was der Wille Gottes war. Und er nahm sein Gefolge mit und man merkt etwas von dieser Fürsorglichkeit des Davids. Er nahm seine Familie mit und er nahm all die mit, wo man sagte, das waren ja eigentlich nur Söldner gewesen. Nein, er nahm sie mit wie Leute aus seiner Familie und sorgte dafür, dass sie und ihre Familien in Wohnen, eine Wohnung und ein Haus und zu Hause fanden in Hebron. Ich möchte, bevor ich nochmal eine ganz kleine Erinnerung gebe, wie die Begebenheit dort war und wie auswegslos es war, wo David sich da befand, nochmal überhaupt einen ganz kleinen Blick dir geben, auf was für ein Mann der David gewesen ist und in welcher Art er gelebt hatte, dass Menschen hingekommen sind und gesagt haben, ich möchte, dass du unser König bist. Was hat er dazu beigetragen? Wie hat er gelebt? Wir lesen von David und wir haben von ihm gelesen, wo er geholt worden ist und von Gott gesehen worden ist, wo er die Tiere seines Vaters weidete, wo er überhaupt keine Beachtung gefunden hatte, als Samuel ins Haus kam. Keiner dachte an ihn, aber Gott hat ihn gesehen. Und in welcher Treue er die Tiere seines Vaters behütet hat, merkt man, dass er sein Leben dafür eingesetzt hatte, für diese Tiere seines Vaters, um gegen Löwen und Bären gekämpft hatte, damit davon keins verloren ging. Gott hat sein Herz gesehen und es war ein Mann nach dem Herzen Gottes und Gott hat ihn da rausgenommen und hat ihn als jungen Menschen, als Teenager gesalbt zum König. Und das Besondere an ihm und überhaupt an seinem Leben ist, dass wir dann lesen, dass von diesem Tage an der Geist Gottes auf ihn kam. Er stand nicht mehr unter der Herrschaft seines Könnens, seines Willens, sondern er stand unter der Herrschaft des Geistes Gottes. Gottes Geist kam über ihm. Das machte den großen Unterschied aus. Und dann lesen wir von einem Leben, das Gott ihn benutzen kann, dass er sich zwischen das Volk Gottes und die Feinde stellte bei der Schlacht gegen die Philister, wo er gegen Goliath angetreten hat. Er tat sich nicht groß hervor, sondern er trat an die Stelle, wo er merkte, hier wird Gott verlästert und er trat für Gottes Sache ein. Und danach fängt eigentlich eine Zeit an und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das sind. So in meinem Gefühl denke ich, das sind mindestens 7 Jahre oder vielleicht länger gewesen. Und ich denke, eine Sache ist für mich beispielhaft für die Zeit. Er war am Königshof Sauls gewesen, aber der Zorn Sauls kam öfter über David. Und wenn wir an dieses Bild denken, der Saul nimmt seinen Speer und schleudert ihn gegen David und David weicht zur Seite aus. Es kam so vieles auf den David in dieser Zeit auf ihn zu und David war auf der Seite Gottes und er hatte nichts unternommen, irgendwie dagegen anzugehen. Er wich einfach zurück. Vor allen Begebenheiten, die auf ihn zukamen, wo es um sein Leben ging, David wich zurück. Saul verfolgte ihn, er war auf der Flucht gewesen. Gott hat mehrfach zugelassen, dass er es in seine Hand hätte nehmen können, den Saul umzubringen und selbst die Macht zu ergreifen. Er sah bis zum Schluss und bis nach dem Tod des Sauls in dem Saul den Gesalbten des Herrn, obwohl er schon längst von Gott verstoßen war und dass Gott sozusagen gewichen war von ihm. David hat in dieser ganzen Zeit nichts unternommen, irgendetwas zu tun, um irgendwie das, was er als Teenager erlebt hat, dass Gott ihn zum König ersalbte, selber Hand zu ergreifen und irgendeinen Schritt zu tun, diese Position einzunehmen. Er hat gewartet in allem, was ihm begegnet ist, dass Gott das tut, was er auch verheißen hat. Ich musste mich im darüber nachdenken mehrfach beugen. Ich musste auch auf Leute zugehen und sagen, vergib mir, ich habe Hand angelegt, ich habe selber Dinge in die Hand genommen, ich habe nicht gewartet. Ich habe nicht gewartet, bis Gott das tut, was er verheißen hat. Wisst ihr, sein Leben hat davon geredet, dass Gott auf seiner Seite stand. Gott hat ihm Siege verliehen über die Feinde. Sein Leben hat davon geredet, dass er nicht selbst Hand anlegte und Macht ergriffen hatte. Und die gekommen sind, haben sich freiwillig und mit ganzem Herzen dem David als König untergeordnet. Sie haben ihn zum König gemacht und er hat nicht selber Macht ergriffen. Ich scheue mich davor, das Bild so anzuwenden, dass der Jesus unser König ist, weil der Jesus ist mehr. Und der Jesus wird im Neuen Testament fast nur in der Offenbarung als König und ich denke vielleicht auch in anderem Bezug genannt. Finden Gott einmal als König, denke ich, das Bild am Ende vom 1. Timotheusbrief, seine Herrschaft, seine Macht. Ich glaube schon, dass der Jesus auch alles ist, König, Priester, Prophet, wie es in einem Lied heißt. Aber der Jesus möchte mehr. Der Jesus, der möchte eine echte Beziehung. Der Jesus möchte eine echte Nähe haben. Und er möchte eine echte Gemeinschaft haben. Und der Jesus, der sucht Menschen bis heute, die sich freiwillig ihm unterzuordnen. Der einen Weg gegangen ist, der Leiden, der Entbehrung, das verachtet und nicht anerkannt sein. Und all die Dinge, die der David erlebt hat, zeigen auch auf das, wie der Jesus auf die Erde gekommen ist, was er durchlebt hat. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Es war kein Platz, als er geboren worden ist, in den Häusern. Er ist in einer Krippe zur Welt gekommen. Und er sucht bis heute Menschen, die Raum und Platz machen in ihrem Herzen, um ihm dort die Herrschaft zu untergeben und zu übergeben. Wenn wir einen kleinen Blick zurück tun in das erste Buch Samuel, dann merken wir, drei Sachen, die gescheitert sind. Wir merken am Anfang, wo Samuel berufen ist, dass er in eine Zeit hineinkommt, wo das Priestertum, das, was Gott geschaffen hat, damit Menschen in die Verbindung zu Gott kommen, am Boden lag. Die Priester, die sich einsetzen sollten, die Menschen mit Gott in Verbindung zu setzen, die Söhne Elis, die haben das Opfer und die Dinge genommen, um sich selber zu bereichern und um sich selber daran zu mästen und zu sättigen. Es lag sowas da nieder, dass Gott das verworfen hat und richten musste. Dann war es ein Volk gewesen, was Gott nach Seite gesetzt hat und gesagt haben, wir wollen einen König haben. Und Gott musste dem Samuel sagen, sie haben nicht dich verworfen, Samuel, sie haben mich verworfen. Und Gott hat gesagt, gib ihnen einen König. Und Gott hat den Saul ausgewählt. Saul war der erste König und auch von Gott berufen und auserwählt und gesalbt worden. Aber er ist über eine Sache gestolpert, dass er selber Dinge in die Hand genommen hatte, die ihm nicht zustanden zu opfern, und er ist nie richtig davon umgekehrt. Und nachdem das passiert ist und Samuel ihm begegnet und ihm das vor Augen stellte und noch ein kleines Stück mit ihm gegangen ist, merken wir, Samuel ist zu seinen Lebzeiten ihm nie wieder begegnet, hat nie wieder mit Saul geredet und Gott ist gewichen. Und diesem König ist dann viele Jahre das Volk Israel nachgeführt. Und wie viel Elend hat das geführt? Es gingen die Siege verloren, die an Gottes Seite möglich sind. Und wir lesen im letzten Kapitel, wie das dann runterging, wie Saul besiegt worden ist, wie er drei seiner Söhne mit verloren hat, wie seine ganze Armee mit in den Abgrund gerissen worden ist und die Philister nicht nur das Heer besiegt hatten, sondern dass das Volk gewichen ist aus dem Land und Raum gegeben hat für die Philister und die in den verheißenen Landstücken Wohnungen gemacht haben. Alles lag da nieder, weil Jebanant es selber in die Hand genommen hatte, wo Gott derjenige ist, der regieren, der lenken und der leiten möchte. David wird auch weiterhin, wenn wir uns damit beschäftigen sollten, Fehler machen. David wird auch weiterhin in Sünde fallen und selber auch eigene Wege gehen. Aber im Großen und Ganzen ist der David ein Vorbild dafür, wie er sich immer wieder aufmacht, in die Gegenwart Gottes zu treten, sein Leben zu ordnen und in einer Abhängigkeit zu stehen zu dem lebendigen Gott. Ich möchte dir was vorstellen, wie David in seinem Herzen eigentlich die ganze Zeit stand zu seinem Volk, auch zu denen, die eigentlich so gegen ihn waren. Wir haben im Kapitel 2 gelesen bis Vers 4. Ich möchte einfach noch ein paar Verse darüber hinaus lesen. Ich fange Vers 4, den zweiten Teil an. Dann, und man berichtete David, die Männer von Jabesh in Gilead sind es, die Saul begraben haben. Da sandte David Boten zu den Männern von Jabesh in Gilead und ließ ihnen sagen, gesegnet sollt ihr sein von dem Herrn, dass er diese Güte an eurem Herrn, an Saul, erwiesen und ihm begraben habt. So erweist nun dem Herrn Güte und Treue, so erweist nun der Herr Güte und Treue an euch. Und ich will euch dieses Gute vergelten, weil ihr das getan habt. Und nun lasst eure Hände erstarken und seid tapfere Männer, denn Saul, euer Herr, ist tot. Auch hat mich das Haus Juda zum König über sich gesalbt. Jetzt finden wir einen weiteren Einschub, der parallel stattfindet. Abner, aber der Sohn Neas, der Herr Oberste Sauls, nahm Ich-Boschet, den Sohn Sauls, und brachte ihn hinüber nach Mahanaim. Und er machte ihn zum König über Gilead und über Aseri und über die Aseriter und über Jezreel und über Ephraim und über Benjamin und über ganz Israel. 40 Jahre war Ich-Boschet, der Sohn Sauls, alt, als er über Israel König wurde. Und er war 2 Jahre König. Nur das Haus Juda stand hinter David. Und die Zahl der Tage, die David in Hebron über das Haus Juda König war, betrugen 7 Jahre und 6 Monate. Ist ja das meiste, was mich beeindruckt hatte, in dem Betrachten dieser Kapitel, auch dieser Kapitel, die ich nicht gelesen habe. Was einen Unterschied ausmacht, Gott und den Herrn auf der Seite zu haben. Schauen wir uns die Kämpfe Sauls an, schauen wir uns die Kämpfe Davids an. Und Gott auf der Seite ist und der Sieg davongetragen wird und benimmt Saul seine Kämpfe nachher zu seinem eigenen Gericht irgendwie standen. Aber wir müssen auch hineinschauen in die Herzen der Menschen, die mit unterwegs gewesen sind. Und ich denke, das entspricht unserer eigenen Natur so sehr. Abner, das waren wirklich ein Heeroberster Sauls gewesen, der Verstand zu führen. Und er nahm es nach dem Tod Sauls in die Hand, den Ischboschet, einen der übrig gebliebenen Söhne Sauls, zum König zu machen und ihm sozusagen das Volk anzuvertrauen. Von Menschenhand in Menschenhand hinein. Und wir finden dann ein Kapitel, und das ist für mich eigentlich viel zu schwierig oder zu schrecklich zu lesen, dass dann irgendwo diese Übermacht der 12 Stämme und dann Juda sich an einem See treffen, der eine auf der anderen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Einmal unter der Führung des Ich-Boseths mit Abner als Heerobersten, der wirklich dann auch wortführend in dieser Sache ist. Auf der anderen Seite sind da drei Männer, die ja Heeroberste im Heer des Davids waren, wo auch eine Not vorlag. Das waren die Söhne der Zeruja gewesen. Das war Joab gewesen, Abishai und Asael. Die drei Söhne seiner Schwester. Und der David, der musste ein Zeugnis über die sie sagen. Möchte ich uns gerne vorlesen. Aus dem dritten Kapitel, den letzten Vers, sagte der David über diese drei Männer: Ich aber bin, obwohl ich zum König gesalbt, heute noch schwach, während diese Männer, die Söhne der Zeruja, härter sind als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit. Da waren Menschen, die hatten mehr menschliche Stärke gehabt. Mehr kam dahin durch, dass sie eine Fähigkeit und eine Härte und eine Stärke hatte, die sie auch durchsetzten. Und hier war ein David, der König war, der ganz allein in der Stärke Gottes dastand. Und Gott sollte richten über die Dinge, auch über die Dinge, die im weiteren Verlauf irgendwie des zweiten Kapitels stattgefunden haben. Es beginnt im Volk Israel ein ganz grässlicher Bürgerkrieg, wo sich die Bewohner oder wo sich die Armee der Leute des Stammes Judas gegen die anderen entgegenstanden, wo Mord und Totschlag entstand, wo man sich entgegenstand. Unter der Führung Saul merkte es war keine Möglichkeit, einen Sieg über die Feinde zu erringen. Und hier in der weiteren Herrschaft merkte man, es ist ein Bürgerkrieg im eigenen Land. Es gibt, glaube ich, kaum was Fürchterliches, wenn sich Bruder und Brüder mit Schwert gegenübersteht, wenn einfach Not und Totschlag zurückbleibt. Und ich glaube, beides war ein Grund gewesen, zu merken und zu sehen, ich möchte mich dem unterwerfen mit meinem Leben, der Frieden schaffen kann. Und wenn wir uns die Zeit der Regentschaft, die 40 Jahre des Davids anschauen, er hatte Frieden geschaffen, er hatte die Philister und die Feinde aus dem Land vertrieben, er hatte Siege hervorgebracht von Gottes Seite her. Und er hatte es geschafft, dass nach seinem Ableben eine Zeit von, denke ich mal, mindestens 40 Jahre Ruhe sein konnte in Israel unter der Königschaft seines Sohnes Salomos. Bisher gibt es keinen anderen, der Frieden schaffen kann, auch in dem Krieg, der nicht nur im Miteinander tobt, sondern der, und das kenne ich zu gut, auch in unseren eigenen Herzen tobt. Auch wenn du Kind Gottes bist, hast du deine alte Natur und es tobt da drin ein Krieg und ein Gegenüberstellen und was bekommt die Überhand in deinem Leben? Mir ist heute Morgen über ein Andachtsbuch einfach auch ein Blick und nochmal auf einen Vers gefallen, den ich mit euch auch teilen möchte. Ich möchte lesen aus Galater 5 ab Vers 11 bis Vers 16. Vielleicht lese ich ab Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist das, was stattgefunden hat im Volk Israel. Die haben sich wirklich gegenseitig das Leben genommen, sich gegenseitig verzehrt, weil sie einfach nur ihre eigene Natur hatten. Und dann der Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Lehr mich, seine Jünger werden. Wandelt im Geist. Ich habe eins immer vor Augen, das verwischt mir auch dann manchmal die Bedeutung, die noch darüber hinaus geht, wenn es um die Wirkung des Geistes Gottes geht. Aber der Jesus stellt das vor, dass wenn er den schickt, wird er von dem Seinen nehmen und verkündigen im Johannesbrief. Der Geist Gottes wird immer den Herrn Jesus vor die Augen stellen. Der Geist Gottes wird immer den Herrn Jesus groß machen. Und wenn du den Herrn Jesus vor den Augen hast, kannst du nur im Geiste wandeln. Dann verschwinden und verwischen die anderen Sachen, die noch zerren in deinem Leben, die noch da sind. Und die werden in den Hintergrund treten, auch wenn sie nicht ganz ausgelöscht sind, die Begierden des Fleisches und die Lüste, die man in sich trägt und hat. Wisst ihr, wenn der David König geworden ist über Juda, wenn er König geworden ist über Israel und wenn er doch schon jetzt über eine ganze Zeit hergezogen ist mit diesen 600 Menschen und Männern, die mit ihm gekämpft haben. Und wir haben das gemerkt bei der Betrachtung, was in der Natur dieser Männer steckte. Denke ich, wurden ihre Herzen und ihr Leben doch verwandelt, dass sie immer wieder anschauen konnte, was ist das Wesen des Davids? Wie geht er in den Situationen des Stresses, der Not, der Todesgefahr um? Wie groß ist sein Vertrauen auf Gott? Wie groß ist seine Abhängigkeit zu Gott? Und wenn wir in die Psalmen schauen, da gehen die Psalmen über davon, von dem Preise und von der Schönheit und der Größe Gottes, die der David preist, selbst angesichts all der Nöte, in denen er drin gesteckt hatte. Und dieses lebendige Vorbild von dem David, das konnten die Männer sehen. Und dem sind sie nachgefolgt und bei dem sind sie geblieben. Und der Jesus möchte uns immer wieder neu durch sein Wort sein lebendiges Vorbild vor unser Herzen und Augen malen, dass wir ihn vor Augen haben und dass wir ihm nachfolgen und dass er wirklich der Herr ist. Mich hat das irgendwie sehr traurig gemacht und wenn ich so auf das Leben des Jobs geguckt hatte, der so viel Fähigkeiten hatten und der doch immer wieder, in dem wie er handelte, seine Möglichkeiten durchsetzte, sich auch gegen den Willen Davids entschieden hat, obwohl er in vielen Schlachten für Gottes Volk unterwegs war, viele Siege für Gott errungen hatte, war doch in seinem Herzen was nicht verändert worden. Er hat sich nicht verändern lassen dem Wesen des Davids nach und dem Wesen Gottes nach. Aber der David hat das Zeit seines Lebens ertragen. Und er hatte erst am seinem Lebensende seinem Sohn Salomo aufgetragen, dass er darüber doch richten sollte, über das, was Joab getan hat. Wisst ihr, der Jesus hat eine unheimliche Geduld mit dir und mit mir. Komisches Wort, ich will das eigentlich gar nicht nutzen. Jeder von uns wird einmal stehen, entweder am großen weißen Thron, wenn er kein Kind Gottes ist, und im Gericht Gottes stehen, oder am Richterstuhl Christi. Dann wird alles offenbar werden, was in unseren Herzen ist. Da wird die Gesinnung unseres Herzens offenbar werden. Und dann wird das letzte Urteilsspruch gesprochen werden. Also ich habe mit Erschrecken zwei Sachen festgestellt und über das zweite bin ich am meisten erschrocken gewesen. Wie oft sind mir auch im Miteinander unterwegs sein Joabs begegnet. Und wie oft, und da bin ich am meisten drüber erschrocken gewesen, bin ich vielleicht dir und manchen anderen in Joab gewesen. Dass meine Möglichkeiten und das, was meiner Natur entsprach, zu tragen kam im Miteinander. Und dass das Miteinander beeinflusst hat. Und Gottes Wesen in den Hintergrund gerückt ist oder ausgelöscht wird. Ich habe mich darunter gebeugt. Und welche Macht ist es doch, wenn Gottes Wesen zutage tritt? Und welche Macht ist es, wenn Gott wirklich die Herrschaft hat? Und welches Chaos kann entstehen, auch im Hause Gottes, und es so zu einem, und das eigene Ich zählt. Und so, wie es im Volk Israel war, fast zu so einem Bürgerkrieg kommt. Lassen wir doch zu, dass wir offen sind und mit unserem Herrn ins Licht treten. Und dass der Herr Jesus selber und persönlich die Herrschaft bekommt über mein Leben und über dein Leben. Und ich habe das in meinem Leben oft festgestellt und das stärkste Beispiel, was es für mich gibt, das möchte ich uns auch noch zusammen lesen aus 2. Mose 20, ich meine Vers 19. Ich lese ab Vers 18. Das war, wo Gott in der Wüste zu dem Volk Israel redete. Wo Gott dem Volk Israel nahe sein wollte, wo Gott Gemeinschaft wollte. Und das ganze Volk nahm das Donnern wahr und die Flamme und den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Moses zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Weißt du, wenn Gott dir begegnet und wenn Gott mir begegnet, wenn Gott mir nahe ist in seinem Wort, dann geht das nicht, ohne dass ich Gottesfurcht habe, dass ich erkenne, wer ich selber bin in seinem Lichte und wer Gott ist. Und wir haben angefangen, uns am Mittwoch mit dem Judasbrief zu beschäftigen und da merken wir, dass Menschen, die ohne Gott unterwegs waren, auch ohne diese Furcht Gottes unterwegs sind, dass sie über alles reden, über alles urteilen, aber innerlich gar nicht davon betroffen sind. und Gott mir und dir begegnet, dann muss ich und dann musst du innerlich davon betroffen sein. Gott möchte wirklich Gemeinschaft haben. Gott möchte Nähe haben. Gott möchte dich mitnehmen in sein Gefolge, dass du jünger wirst, dass du von ihm lernst. Das musste Petrus erkennen, dass er sagt, Herr, weiche von mir, ich bin ein Sünder. Das musste Paulus erkennen in seinem Licht, als Gott ihm erschien. Und das muss ich immer wieder neu erkennen. Aber ich darf freudig sein, weil ich eine Gewissheit habe. Alles, was mich und mein Herz von Gott trennt, ist erledigt worden auf Golgatha an seinem Kreuz. Der Jesus hat alles Trennende weggenommen. Und ich darf in seiner Gerechtigkeit stehen und ich darf meine Ungerechtigkeit in sein Licht stellen und es ist weggenommen. Wisst ihr, das Alte Testament zu verstehen oder darin zu leben, ohne die Gnade des Herrn Jesus zu kennen, ohne zu wissen, dass es ein Wechsel stattgefunden durch Golgatha, dass wirklich alles hinweggetan ist, dass der Jesus alles weggetan hat, was trennend ist, dass wirklich die Tür frei ist und dem Herrn Jesus wirklich jemand ist, dem wir folgen und dienen können, weil er alles gut gemacht hat. Und ich möchte auf der einen Seite dieses Vorbild des David sehen, aber ich möchte, dass du nach Hause gehst mit dem Blick auf den Herrn und Heiland, in dem alles gut gemacht ist und dass du den Mut hast, wirklich dein Leben ihm hinzugeben und hinzulegen, zu sagen, dir will ich folgen, dir will ich nachfolgen und von dir will ich lernen, dein Jünger möchte ich sein. Das sind so die Dinge, die mich so ein bisschen beschäftigt und bewegt haben. Und wer die Abschnitte kennt, die ich jetzt nicht gelesen habe und auf die ich nicht eingegangen bin, der wird verstehen irgendwie, wie schrecklich es stehen kann, in meinem Herzen, in meinem Leben, vielleicht in deinem auch, ohne Gott. Und wie das hinzieht und hindrängt in die Gemeinschaft zum Herrn Jesus, weil es wohnt nichts Gutes in mir. Und ich habe einen Herrn und Heiland, der alles gut gemacht hat.